Willkommen bei Panic to Purpose. Wir sind Vanessa und Rebecca. In diesem Podcast greifen wir echte Themen rund um mentale Gesundheit auf, tauchen tief ein, recherchieren und machen daraus Geschichten, die bewegen. Persönlich, intensiv, nah dran. Jede Folge ein neues Stück Realität, weil du nicht alleine bist.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes. Hallo, Vanni.
Hallo.
Wo bleibt das Becky? No?
Ja, ich will immer wieder anders anfangen, weil sonst merke ich, man kommt in so einen Trott. Und ich finde es auch voll lustig, weil mein Freund sagt manchmal so, hallo, Vanni. Und dann, oder auch mein Kollege, die rufen mich an und dann sagen die immer so, hallo, Vanni.
Ja, es ist aber wirklich so. Also ich habe das Problem bei ziemlich vielen Aussagen eigentlich bei uns im Podcast. Dann auch so, ciao, bis nächste Woche. Und ich denke mir so, okay, yeah. Who's recording? So, das ist sau komisch.
Oder auch, wenn ich mal nur so nice sage.
Ja, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich das sogar aus meinem privaten Sprachgebrauch so ein bisschen ausradiere, weil ich dann auch immer so das Gefühl habe, okay, wir haben jetzt eine Podcast-Folge abgeschlossen. Aber ja. Man sagt ja sonst halt so auch nice.
Ja, ich benutze es auch noch. Und nur ganz kurz, warum wir es benutzen, weil ich das letztens auch nochmal gefragt wurde.
Mhm.
Weil wir ganz am Anfang, als wir unsere allerersten Folgen aufgenommen haben, haben wir noch so Trailer aufgenommen und so ein paar Snippets. Und dann habe ich das immer vorgelesen und Becky so nach jedem Snippet so, ja, nice. Und dann wieder so, nice. Und dann wieder so, nice. Und irgendwie hat sich das dann so etabliert, das mit diesem nice zum Abschluss, ja. Aber Becky, wie lief deine Woche so an? Wie haben wir immer Montag? Und bevor wir in das heute mal sehr ernste Thema und auch, ja, vielleicht wirklich härtere Thema einsteigen, noch mal ganz kurz, wie es dir so geht und, ja, wie dein Wochenende vielleicht auch war.
Mein Wochenende war sehr schön. Wie immer irgendwie auch on the road. Ich glaube, es war ein richtig bunt gemixtes Wochenende auch, by the way. Weil ich irgendwie von Feiern gehen über Baby- und Hundesitting, draußen spazieren gehen, trotzdem mal zu Hause kurz chillen, dann bei der Familie gewesen mit Geschwistern. Also es war irgendwie alles. Es war einfach viel los. Was geht dir ab?
Aber sehr gut.
Aber ja, dementsprechend.
Nur ohne mich.
Ja, ohne dich. Aber ich freue mich ja, dass wir uns diese Woche auch neben dem Podcast mal privat sehen und kreativ was gestalten. Und ich möchte das hier übrigens festhalten. Ich meine, wir hatten jetzt eine Special-Folge letzte Woche. Deswegen konnten wir gar nicht oder haben wir gar nicht auf die Dinge irgendwie nochmal zurückgewiesen oder sind darauf eingegangen, was wir die Woche vorher besprochen haben. Und zwar habe ich doch, glaube ich, versprochen, dass ich malen werde. Und ich habe gemalt. Das möchte ich hier festhalten.
Ja, und sieht doch richtig schön aus. Das war ein Auge,
danke.
Ne?
Ja, es ist immer noch nicht fertig, weil ich mir nochmal irgendwelche Pinsel bestellen musste und seitdem habe ich nichts mehr gemacht, habe mich aber gefreut, dass Prime die Lieferung direkt am nächsten Morgen direkt zugestellt hat, damit ich eigentlich weitermachen kann, aber habe ich nicht gemacht. Aber ja, Montag war eigentlich ein okayer Start in die Woche und ja, eigentlich alles gut. Und bei dir, du Umzugsbär?
Eben, irgendwie nimmt das so mein Leben ein gerade, gefühlt seit 3 Monaten nur am Umziehen. Aber jetzt ist es wirklich zu 95% geschafft. Also die Wohnung ist leer, die alte. Aber ja, noch Abnahme und so und dann hoffentlich tschüss und neues Kapitel. Ja,
ja.
Ist gerade anstrengend, deswegen, ich merke das auch einfach, dass da einfach ja die Luft raus ist, was das angeht.
Ja, glaube ich. Aber ich finde es auch voll krass, weil ich finde, so eine Wohnung hat ja auch immer so ein bisschen was Emotionales, weil man da ja so bestimmte Lebensabschnitte auch mit irgendwie erlebt hat und sich ja die Wohnung auch schön gestaltet hat. Und wenn ich jetzt selber noch dran denke, als ich das letzte Mal bei dir war und noch gesagt habe, ey, Vanni, es könnte sein, dass wir jetzt das letzte Mal hier in der Wohnung stehen. Und es war einfach das letzte Mal. Also gefühlt habe ich jetzt auch gar nicht so richtig Abschied nehmen können. Das ist so, das ist irgendwie total verrückt.
Ja, ist wirklich so. Ist schon ein bisschen traurig, es waren nämlich sehr, sehr schöne 3 Jahre da drin, aber ja, auf zu einem neuen Anfang, der bestimmt auch, nein, nicht nur bestimmt, sondern auch sehr schön wird.
Der wird schön.
Ja, und um jetzt anzufangen mit unserer Folge, und zwar heute sprechen wir über einen Fall, der gerade medial sehr präsent ist. Es geht nämlich um die Trennung und um schwere Vorwürfe. Und vor allem um etwas, das oft unsichtbar bleibt. Die psychischen Folgen von digitaler Gewalt, Identitätsmissbrauch und emotionalem Trauma. Ein bekanntes deutsches Promi-Paar hat sich nach vielen Jahren Beziehung getrennt. Im Nachgang wurden schwere Vorwürfe öffentlich, unter anderem rund um digitalen Identitätsmissbrauch und psychische Belastung. Colleen Fernandes und Christian Ulm waren lange eines der bekanntesten deutschen Promi-Paare. Sie waren seit 2010 zusammen, heirateten 2011 und haben eine gemeinsame Tochter. Im September 2025 trennten sie sich nach 14 Jahren Ehe. Was ist aber in dem Fall passiert? Colleen Fernandes hat Ende 2025 Anzeige gegen ihren Ex-Mann erstattet. Sie erhebt schwere Vorwürfe, unter anderem Identitätsmissbrauch, Verbreitung von Fake, Deepfake-Inhalten, psychische und digitale Gewalt und sie bezeichnet das Geschehen selbst als virtuelle Vergewaltigung. Laut ihren Aussagen soll Ulm über Jahre hinweg Fake-Profile in ihrem Namen erstellt haben, sich online als sie ausgegeben haben und hat diese sexuellen Inhalte verbreitet. Christian Ulm äußert sich selbst bisher nicht öffentlich. Sein Anwalt weist die Vorwürfe zurück und spricht von einseitiger bzw. rechtlich problematischer Berichterstattung.
Und wenn wir über den Fall rund um Colleen Fernandes und Christian Ulm sprechen, müssen wir aber zu Beginn direkt etwas klarstellen. Wir kennen nicht alle Fakten und hier gilt aktuell auch die Unschuldsvermutung. Aber die Vorwürfe, die im Raum stehen, gehören zu einem Phänomen, das wissenschaftlich sehr gut untersucht ist. Und zwar Image-Based Sexual Abuse, also sexualisierte Gewalt durch Bilder, Videos oder auch digitale Manipulation. Und mehr möchten wir an dieser Stelle auch gar nicht ins Detail gehen, denn das Entscheidende in unserer heutigen Folge ist nicht das, was genau ist passiert, sondern was macht so etwas mit einem Menschen? Was hier beschrieben wird, also Deepfake-Pornografie, Identitätsmissbrauch, sexualisierte Darstellung ohne Einwilligung, ist keine Randerscheinung mehr. Studien zeigen, dass etwa 98% aller Deepfake-Videos im Internet pornografisch sind und fast ausschließlich Frauen betreffen. Das bedeutet, diese Technologie wird nicht primär für Unterhaltung oder Kunst genutzt, sondern für sexualisierte Machtausübung. Und genau das ist für unsere Folge heute der entscheidende Punkt.
Und damit einhergeht natürlich die Frage, warum tut jemand so etwas? Warum würde jemand so etwas mit einer Person tun, die ihm nahesteht? Und psychologisch gibt es darauf mehrere Antworten und sie sind unangenehm, weil sie sehr menschliche, aber auch sehr dunkle Dynamiken zeigen. Erster Punkt ist zum einen Kontrolle und Besitzdenken. Ein zentrales Motiv in der Forschung ist die Kontrolle. Image-based sexual abuse wird oft eingesetzt, um eben Macht auszuüben, um Abhängigkeiten zu erzeugen oder eine andere Person zu besitzen. Und gerade in Beziehungen kann sich das eben verstärken. Wenn Kontrolle verloren geht, etwa durch Trennung oder eine emotionale Distanz, versuchen manche Menschen, sie auf eine andere Weise zurückzugewinnen. Das ist kein bewusster Gedanke, wie zum Beispiel, ich will jetzt Gewalt ausüben, sondern eher ein inneres Muster. Ich verliere dich, also nehme ich mir auf eine andere Weise die Macht zurück. Zweiter Punkt kann auch sein eine narzisstische Kränkung. Denn wenn Menschen mit starkem Bedürfnis nach Kontrolle, Bewunderung oder Überlegenheit Ablehnung erleben, kann das extrem destabilisieren. Das kann zu Reaktionen führen, wie zum Beispiel Entwertung der anderen Person, Rachefantasien oder das Bedürfnis, das Gegenüber zu demontieren. Denn sexualisierte Inhalte sind dafür besonders wirksam, weil sie Identität, Würde und soziale Wahrnehmung gleichzeitig angreifen.
Und was ich hier zum Beispiel voll interessant finde, natürlich ist ja jetzt unsere Social-Media-Page voll von diesem Fall, von der Situation, von den Anklagepunkten und alles. Und ich meine, deswegen haben wir auch gesagt, okay, ist jetzt interessant, auch über den Fall oder auch über die psychologischen Hintergründe zu sprechen. Und tatsächlich werden mir jetzt auch immer wieder Videos von früher gezeigt, von Christian Ulmen und Colleen Fernandes, auch in der Interaktion vor, weiß ich nicht, vor Interviews, bei Dreharbeiten. Und jetzt im Nachgang wirkt das alles schon wirklich sehr toxisch und shady, ne? So jetzt im Nachgang sagen alle, ach okay, das hat man irgendwie vorher doch schon gesehen. Und da fand ich es auch ganz interessant, weil ganz häufig kam immer diese Aussage, was will eigentlich eine Colleen Fernandes mit so einem Mann wie einem Christian Ulm? Weil sie so hübsch ist, so toll und so charismatisch und er halt nicht. Und ich finde, das kam mir dann so bei dem Skript auch diese Idee, ne, dass er vielleicht auch immer wieder von anderen so diese Ablehnung aber in ihre Richtung bekommen hat. So wie, ja, du verdienst eigentlich so eine Frau wie sie nicht, die ist 20 Ligen über dir. Und dann könnte halt auch so eine Kränkung entstehen. Ich meine, das sind jetzt alles nur Mutmaßungen, aber das war so eins der Parameter, die mir tatsächlich auch eingefallen sind.
Ja, und ich finde sowieso, also generell auch Kontrolle und Besitzdenken, dass, gut, man liest so viele Quellen und dass es ja auch irgendwo angeblich zugegeben hat, dass er sie dadurch besitzen wollte oder diese Macht zurückergreifen wollte. Wie gesagt, das alles nicht hier rechtlich festgelegt oder so. Das sind ja wirklich alles Mutmaßungen, aber das ist halt schon auch einfach nur krank, weil man sich ja dann wirklich auch so ein bisschen fragt, ja, du warst so lange mit der Person verheiratet, du hast ein Kind und dieses Kind leidet auch darunter, weil, ja, es ist einfach jetzt öffentlich und das ist einfach so was Krasses, was mit einem Menschen da passiert. Und es gibt natürlich auch noch einen weiteren Punkt oder weitere Punkte, warum jemand sowas überhaupt tut. Also auch so eine Entmenschlichung. Viele Täter erleben ihre Handlungen nicht als echte Gewalt. Denn Studien zeigen, dass Täter häufig eher denken, das ist ja nur digital, ist ja nicht wirklich was passiert. Und das finde ich irgendwie so krank, weil es ist ja nur digital. Also sozusagen, ich tue jemanden physisch oder jemanden nicht face-to-face etwas an, sondern es ist ja nur digital und somit ist es ja nicht wirklich passiert. Ja, natürlich ist das nicht wirklich passiert, aber da das ja so echt wirkt, also ich weiß nicht, was das, weißt du?
Also, ja, also deswegen, ich finde es mal ganz gut, weil, wie du sagst, ne, wer weiß, ob das auch andere Menschen gibt, die so denken, ja, es ist ja nicht wirklich passiert, aber mit unserer Folge wollen wir tatsächlich auch mal aufklären, was da dann auch bitte alles passiert, mental, psychisch, wie gesagt, dann auch noch wieder in andere Lebensbereiche. Also das sind echt enorme Auswirkungen und auch keine schönen.
Genau, und selbst wenn es für den Täter eine Art kognitive Verzerrung ist, das heißt, das Problem ist, dass es für ihn nicht real ist oder nicht wirklich passiert ist, wohingehend natürlich für das Gehirn des Opfers ist es sehr wohl real. Und auch die Schäden, die es anrichtet, natürlich, dass man dein Umfeld dich so sieht und das ja auch erstmal als echt vielleicht wahrnimmt und es gar nicht so, also mittlerweile ist ja KI so gut, dass man daran wirklich zweifeln kann, okay, ist es jetzt vielleicht die Person wirklich? Ja. Und das setzt sich ja auch im Kopf vom Gegenüber fest und so nehmen dich Leute unterbewusst vielleicht weiterhin wahr, auch wenn sie wissen, dass das ein Fake ist im Nachhinein.
Ja, und vor allem, weil du ja vorher trotzdem ja nicht weißt, ob es ein Fake ist oder nicht. Also heutzutage zum Teil,
genau,
ja.
Ja.
Ein ganz wichtiger Punkt aus der Gewaltforschung ist auch, dass eben sexualisierte Gewalt oft keine Sexualität ist, sondern ein Werkzeug. Das bedeutet, dass es hier dem Täter gar nicht um Lust geht, sondern vielmehr um Dominanz. Und das erklärt auch, warum solche Inhalte oft besonders entwürdigend sind, weil es eben auch darum geht, diese Macht auch sichtbar zu machen. Und wie du auch gesagt hast, ne, also digital ist digital und ein oft unterschätzter Faktor ist, dass die Täter eben nicht in so einem luftleeren Raum handeln, sondern es gibt ja Online-Communities und diese können ja zum Teil Deepfakes erstellen. Das heißt, ne, es gibt ja auch dann einfach Unterstützung. Diese Deepfakes werden wiederum geteilt, es wird wieder bewertet. Und teilweise wird dann auch diese Art von Community wie so ein Wettbewerb betrieben. Und das heißt, es gibt da einfach ja ein riesen Netzwerk, das dann auch diese, ja, diese Videos, diese Bilder auch einfach teilt. Und was ich auch ganz interessant finde, dass sogar Studien gezeigt haben, dass ein Teil der Bevölkerung solche Inhalte als nicht so schlimm ja wahrnimmt oder eben indifferent gegenüber der Erstellung ist. Und das normalisiert eben Verhalten, das eigentlich ganz klar Gewalt ist. Weil, wie du sagst, also nur weil es jetzt ein Video ist, das fake ist, ist es trotzdem einfach nichts nicht Gewalttätiges. Also wenn Videos von uns in der Art und Weise im Umlauf wären, würde ich mich nicht zurücklehnen und sagen, ach ja, das ist kein Angriff gegenüber meiner Person.
Ich wollte gerade sagen, du findest es nur so lange nicht schlimm, solange es dich nicht selbst betrifft.
Ja, es trifft es eigentlich also, auf den Punkt.
Und als nächstes wollen wir uns mal die Opferseite anschauen. Also was passiert hier, vor allem natürlich im Hinblick auf die Psyche. Denn das ist eigentlich der wichtigste Teil. Denn egal, ob ein Bild echt ist oder nicht, die psychische Auswirkung ist real. Denn wenn dein Gesicht in einem sexualisierten Kontext im Internet auftaucht, ohne dass du etwas damit zu tun hast, passiert etwas sehr Grundlegendes. Deine Identität wird dir entzogen. Betroffene berichten, ich erkenne mich selbst nicht mehr oder mein Körper fühlt sich nicht mehr wie meiner an. Und das ist keine Übertreibung, das ist eine Form von Selbstentfremdung. Was ich halt wirklich, also ich kann, man kann sich das nicht vorstellen, dass das, dass du dich da siehst und dann, ja, das einfach so echt wirkt, dass du natürlich das nicht einfach abtun kannst, ja, war ich nicht, bin ich nicht.
Ja.
So, ist mir egal, das ist,
ja, vor allem,
das muss so hart
wie
sein.
Du sagst, es ist ja auch einfach ein deutlicher Missbrauch und im Endeffekt sehe ich ja dann was, was so nicht passiert ist, aber alle anderen sehen es.
Und da ist auch ein Unterschied zu vielen anderen Traumata, denn es hört einfach nicht auf. Die Inhalte können jederzeit wieder auftauchen, sie können weiterverbreitet werden und nie vollständig gelöscht werden, denn jeder kennt das ja vielleicht, diesen Satz, einmal im Internet, immer im Internet. Und daher bleibt einfach ein Dauerstress und ein Kontrollverlust und das Nervensystem ist in diesem Alarmzustand, in dieser Unsicherheit.
Boah, also das wäre ja eigentlich, als wärst du permanent irgendwie in diesem Panikmodus.
Genau, und das ist einfach, also man kann sich das, ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil das ist ja wirklich so, okay, einmal gelöscht, so oft, wie es vielleicht dann schon verbreitet wurde, jemand Kopien gemacht, keine Ahnung. Also allein, dass du vorhin gesagt hast, in diesen Communities, dass es sowas gibt, das ist so, für mich so abnormal.
Ja, wir wollen hier natürlich nicht judgen.
Und dann ist es ein Ex-Mann.
Wir wollen natürlich hier nicht judgen, aber ja, also wir sind fassungslos. Wir kommen ja später auch noch dazu, dass es, wie das überhaupt geht, dass wirklich so die engste Person, die Familie, das irgendwie macht. Aber ja, also ich saß dann auch da und dachte mir, stell dir mal vor, dein Partner würde das aktuell machen.
Ja, und ich würde das schon judgen im Sinne von echten Menschen, Deepfakes. Also
ja,
nicht KI-erstellte Sachen.
Ja.
Okay, das ist keine reale Person. Aber eine reale Person, das finde ich einfach, also
nee, das
kann
geht
man
nicht.
Sich nicht vorstellen, mm-mm. Wirklich. Und auch fast alle betroffenen Opfer berichten von einer intensiven Scham. Und das ist psychologisch so erklärbar, dass Scham entsteht, wenn wir glauben, ich bin falsch, nicht nur mir ist etwas passiert. Und genau das passiert hier, weil Sexualität sozial stark bewertet wird und Öffentlichkeit da hinzukommt. Weil das ja eben verbreitet wird und einfach für jeden öffentlich zugänglich sein könnte oder dann eben ist.
Mhm. Und da sieht man auch, dass der Teufelskreis sich einfach weiterdreht, weil auch hier wieder Forschung zeigt, dass Betroffene von Image-Based Sexual Abuse Symptome entwickeln wie Depression, Angststörung oder PTSD. Also das ist die posttraumatische Belastungsstörung und das ist eine Beeinträchtigung, die eben nach einem traumatischen Ereignis auftritt. Und sie ist gekennzeichnet durch aufdringliche Gedanken, Albträume, Flashbacks, die Vermeidung von Erinnerungen an das Trauma, negative Kognition und auch Stimmungen und eben auch Schlafstörungen. Und eine Studie beschreibt es tatsächlich auch als Torture for the Soul, also als wirkliche Seelenqual, durch die ein Mensch geht. Und warum das Ganze? Weil eben mehrere traumatische Faktoren gleichzeitig auftreten, wie Kontrollverlust, soziale Bedrohung, Identitätsangriff oder eben auch diese Dauerhaftigkeit. Und dazu kommt dann natürlich auch in unserem Fall der öffentliche Raum. Bei bekannten Personen verstärkt dann die Öffentlichkeit dieses Trauma, weil die öffentlichen Figuren eben noch eine noch stärkere Angst vor Bewertung haben, einen noch stärkeren Kontrollverlust, ne, weil das Thema geistert ja jetzt auch schon bei uns im Podcast rum. Also ich glaube, es ist gerade bei True Crime Thema, bei uns Thema, in vielen Klatschblättern, auf Social Media. Also da weißt du ja schon gar nicht mehr, was da auch überall alles gesagt wird. Und du hast natürlich auch noch einen massiven Reputationsstress, weil du ja vielleicht bis dato als ja seriöse Moderatorin, weiß ich nicht, etc. Schauspielerin wahrgenommen wirst und damit erstmal so denkst, oh Scheiße, das mein ganzes Leben wird jetzt mit einem Dreck mit einem Rutsch in den Dreck gezogen.
Genau, vor allem bei bekannten Persönlichkeiten, also ich denke auch bei natürlich Privatpersonen, aber auch so, ich meine, das wird ja so weit getragen, wie du gerade gesagt hast, dass es deinen Job betrifft, dass du gefühlt alles verlieren kannst und dann das immer noch im Netz eventuell rumgeistert, ist schon, also das kann man sich nicht vorstellen. Natürlich auch als Privatperson ist es natürlich auch furchtbar, solche Sachen, weil das gibt's 100%, also nicht nur es gibt's auch, sondern es gibt es, nur wird es eben nicht öffentlich gemacht.
Ja, und du hattest ja vorhin auch kurz gesagt, dass sich die digitale Gewalt trotzdem so real anfühlt. Und ein klein wenig haben wir tatsächlich das Thema auch letzte Woche thematisiert, ne, mit False Memories und wie so ein Körper drauf reagiert. Mhm. Also falls ihr euch gerade wundert, über was wir reden, hört gerne nochmal bei uns in die Folge von letzter Woche rein. Aber tatsächlich wollen wir es trotzdem hier auch nochmal aufgreifen. Also warum fühlt sich das alles so real an, obwohl es fake ist? Und das ist tatsächlich eine der Fragen, die viele Menschen intuitiv falsch einschätzen. Denn von außen wirkt es eben oft so, als könnte man sagen, ja, es ist doch gar nicht wirklich passiert. Aber genau hier liegt eben ein grundlegendes Missverständnis darüber, wie unser Gehirn funktioniert. Und zwar bewertet unser Gehirn eben Situationen nicht primär danach, ob sie objektiv real sind, sondern danach, welche Bedeutung sie für uns haben. Und wenn eben dein Gesicht in einem sexualisierten Kontext im Internet auftaucht, passiert eben Folgendes. Also dein Gehirn erkennt, das bin ich, das sehen andere Menschen, das betrifft meine soziale Identität. Und diese drei Punkte sind evolutionär extrem sensibel und das Gehirn interpretiert es deswegen dann als soziale Bedrohung und eben Kontrollverlust und reagiert dann darauf wie auf eine reale Gefahr, obwohl es ja theoretisch fake ist.
Und das Bedrohungssystem in unserem Gehirn unterscheidet nicht zwischen echt und realistisch. Ein zentraler Teil unseres Gehirns, also die Amygdala, ist für die Gefahreneinschätzung zuständig. Und wichtig ist hier, sie arbeitet schnell, emotional und nicht logisch. Und das heißt, dass sobald etwas visuell und emotional plausibel ist, wie ein Deepfake, wird es als potenziell reale Erfahrung verarbeitet. Und das ist derselbe Mechanismus, warum dann zum Beispiel wir eben bei einem Horrorfilm Angst bekommen, obwohl wir wissen, dass es nicht echt ist, oder unser Puls bei einer peinlichen Erinnerung steigt, obwohl sie längst vorbei ist. Und der Körper reagiert, obwohl wir genau wissen, dass es nicht real ist. Und genau das passiert dann bei den Deepfakes, wenn man das sieht. Deswegen das abzutun als, ist es ja nicht wirklich passiert, funktioniert so nicht. Des Weiteren wird auch das Selbstbild angegriffen und das ist neuropsychologisch hochrelevant, denn Menschen haben ein stabiles inneres Modell davon, wer sie sind. Und dieses Selbstbild ist eng verknüpft mit der sozialen Wahrnehmung, dem Körperbild und der persönlichen Integrität. Wenn nun ein Deepfake dieses Bild verzerrt, passiert etwas Entscheidendes. Es entsteht ein Konflikt zwischen dem inneren Selbstbild und der äußeren Darstellung. In der Psychologie nennt man das Selbstdiskrepanz. Und diese Diskrepanz erzeugt nachweislich Stress, Scham und emotionale Überforderung. Und Öffentlichkeit verstärkt die Wirkung massiv. Also das kann man sich nicht vorstellen, dass man dazu dann auch noch eine öffentliche oder eine Person öffentlichen Lebens ist, berühmt, prominent und das dann natürlich eine ganz, ganz andere soziale Dimension annimmt. Denn unser Gehirn ist darauf programmiert, soziale Bewertung extrem ernst zu nehmen. Und warum? Weil einfach soziale Ausgrenzung früher lebensbedrohlich war. Und deshalb reagiert das Gehirn auf mögliche Bloßstellung mit Alarmzustand. Und bei Deepfakes kommt genau das zusammen. Die Sexualität ist stark bewertet, die Öffentlichkeit und der Kontrollverlust. Und genau diese Sachen sind aus neuropsychologischer Sicht eine perfekte Stressformel.
Und da kommen wir jetzt auch wieder dazu, dass wir ja sagen, ne, das ist jetzt die Stressformel, das Gehirn nimmt das alles mit auf. Und auch wenn trotzdem der Verstand dann sagt, das ist fake, reagiert der Körper dann eben trotzdem mit echten Symptomen. Das heißt Herzrasen, Schlafprobleme, innere Unruhe, Stresshormonausschüttung. Und das liegt eben einfach daran, dass es eben nicht nur kognitiv, sondern auch körperlich gespeichert wird. Und man spricht hier von einem implizitem Gedächtnis. Und das bedeutet, dass der Körper sich quasi daran erinnert, unabhängig davon, was wir rational wissen. Und was auch noch dazu kommt, ist einfach diese wiederholte Konfrontation, die verstärkt die Retraumatisierung. Wie wir ja schon vorab gesagt haben, Deepfake-Inhalte oder generell Inhalte im Internet, die man nicht dort haben möchte, sind nicht nur einmalige Ereignisse, sondern sie tauchen halt immer wieder auf. Und das Gehirn durchlebt dann eben immer wieder Schock, Stressreaktionen oder auch emotionale Überforderung. Und dadurch kann sich das Trauma verfestigen. Also so wie wir ja zum Teil auch immer sagen, ja, auch positive Momente muss man in der Therapie mal durchleben, immer wieder, ne, Positivität, damit sich das in unserem Gehirn verankert, ist aber dann diese Retraumatisierung wie so eine Art Manifestation von negativen Dingen und gräbt sich komplett quasi ins Unterbewusste ein. Und jetzt kommen wir tatsächlich, glaube ich, auch zu einer sehr, sehr interessanten Frage, die wir natürlich nicht 1:1 oder zu 100% hier in dem Podcast final beantworten können. Aber warum gerade der eigene Partner? Also wie kommt es oder warum passiert es, dass das im Leben passieren kann? Und das ist wirklich emotional auch der schwierigste Teil, weil, also wirklich, wenn solche Dinge innerhalb einer Beziehung passieren, kommt eben ein weiterer Faktor hinzu. Und das heißt, du hast nicht einmal nur ein Trauma wegen den Deepfakes oder wegen den sexuellen Inhalten, die von dir rumkursieren, sondern du bekommst noch ein Bindungstrauma dazu. Das bedeutet, die Person, die eigentlich Sicherheit geben sollte, wird zu deiner Quelle der Unsicherheit. Und das führt natürlich dann auch wieder zu inneren Konflikten wie: Ich liebe diese Person oder habe sie geliebt oder diese Person verletzt mich. Und genau dieser Widerspruch ist eben sehr schwer zu verarbeiten. Also das geht auch nicht in meinen Kopf rein. Also das wäre ja auch, wenn du das von mir machen würdest.
Ja, also genau, jede nahestehende Person, die, ja, die du liebst, weil das ist ja eine freundschaftliche Liebe, aber trotzdem, so ist es ja auch, also mit dem Partner, das ist wirklich, vor allem ist die Beziehung ja auch nicht lange her. Also gut, es kam jetzt ans Licht. Und dazu kann man natürlich auch nicht sagen, jetzt wann, nur weil sie sich öffentlich getrennt haben, wie war das, da steckt man nicht drin. Also das ist natürlich alles private Informationen von den beiden. Aber das ist, also es ist wirklich vom eigenen Paar. Ich weiß nicht, als ich das erste Mal gelesen habe, ich komme immer noch nicht drauf klar. Und ich bin auch gespannt, ob da noch mal weitere Informationen natürlich ans Tageslicht kommen oder auch öffentlich werden zu diesem Fall.
Und um jetzt trotzdem noch mal kurz den Bogen zu bekommen, also warum der eigene Partner, sind ja zum Teil auch so ein bisschen die Themen, die wir vorhin auch mal kurz erläutert haben, ne? So ein bisschen das Täterprofil oder die Täterpsychologie, was dahinter steckt. Aber dass das natürlich halt auch wieder so ein Punkt ist, der die nächste psychische Problematik ansteuert, dass es ausgerechnet der eigene Partner ist, ist halt, ja, also da sieht man mal, dass es eben nicht nur fake ist und ja dann eigentlich nicht so schlimm ist, was da nämlich alles auf einen zukommt durch so eine Miserie.
Ja, und deswegen natürlich auch die Frage, wie kommt man da wieder raus? Kommt man da wieder raus und gibt es da Heilungschancen? Und wenn wir natürlich über Heilung sprechen, müssen wir direkt ehrlich sein, denn es gibt keinen schnellen Weg zurück zur Normalität. Vor allem bei digitaler, sexualisierter Gewalt ist die Belastung oft langfristig, weil die Inhalte nicht einfach verschwinden. Aber es gibt Wege, mit den Folgen umzugehen und wieder Stabilität zu finden. Und genau hier setzt moderne Traumatherapie an. In der Traumatherapie gilt: erst Stabilität, dann Verarbeitung. Das bedeutet, man arbeitet nicht sofort das Erlebte auf, sondern zuerst daran, dass sich die betroffene Person wieder sicher fühlt. Und das kann so aussehen, dass man sichere Routinen im Alltag schafft, emotionale Selbstregulation und auch ein Aufbau eines stabilen Umfelds. Und ohne Sicherheit kann das Nervensystem nicht sozusagen loslassen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass eben zuerst die Stabilität kommt und danach die Verarbeitung in dem Fall.
Und viele denken ja auch, dass Therapie bedeutet, immer darüber zu sprechen. Aber vor allem bei Trauma gilt, dass sich eben der Körper zuerst erinnert und eben nicht der Verstand. Und deshalb arbeiten moderne Ansätze bottom-up, also vom Körper aus. Als Beispiele gibt es zum Beispiel das Somatic Experiencing von Peter Levine. Und zwar ist hier dann der Fokus auf Körperempfindungen, um Stressreaktionen zu lösen. Es gibt auch körperorientierte Traumatherapie, hilft eben eingefrorene Stressreaktionen zu verarbeiten, also dieses Fight, Flight or Freeze. Und es gibt auch Atemarbeit und Regulationstechniken, die vor allem dann eben das Nervensystem aus dem Alarmzustand bringen sollen. Und das Ziel dieser Therapien ist immer, dem Körper zu zeigen, dass die Gefahr vorbei ist.
Einer der am besten erforschten Methoden ist EMDR, also Eye Movement Desensitization und Reprocessing. Und dabei werden belastende Erinnerungen verarbeitet, während das Gehirn durch Augenbewegungen stimuliert wird. Was passiert also dabei? Das Gehirn sortiert die Erinnerung neu ein. Sie verliert ihre emotionale Wucht dadurch. Und gerade bei wiederkehrenden Bildern, Flashbacks oder inneren Triggern kann das sehr effektiv sein.
Und wir hatten ja vorhin auch kurz so ein bisschen die positiven Manifestationen oder Gedanken und negative ja auch kurz angerissen. Und tatsächlich geht es auch darum, also generell Trauma verändert nicht nur Gefühle, sondern auch Gedanken. Also wenn man ein Trauma durchlebt hat oder durchlebt, sind so typische innere Sätze: ich bin nicht mehr sicher, ich habe die Kontrolle verloren, ich bin beschmutzt. Und in der Therapie wird eben genau daran gearbeitet, diese Gedanken zu hinterfragen und zu verändern und eben in was Positives zu entwickeln. Und das passiert eben in der kognitiven Verhaltenstherapie oder auch in der Arbeit mit den inneren Glaubenssätzen. Und Ziel ist hier eben auch wieder ein realistisches und auch ein selbststärkendes Weltbild von einem selbst oder von drumherum zu entwickeln.
Und wir haben jetzt auch sehr oft erwähnt, dass Scham eine der stärksten Faktoren bei sexualisierter Gewalt ist und gleichzeitig aber einer der schwierigsten. Therapeutisch bedeutet das, Scham sichtbar machen und externalisieren. Also zu verstehen, dass diese Scham nicht zu mir gehört und sie wurde mir quasi auferlegt. Das ist ein ganz wichtiger Satz, denn Scham gehört nicht dem Opfer, Scham gehört dem Täter. Das kann zum Beispiel durch Gespräche, Mitgefühlstraining oder therapeutische Beziehungen passieren. Und genau dazu fällt mir der True-Crime-Fall ein von Gisèle Pelicot, also der Satz, die Scham muss die Seite wechseln.
Und das wurde, glaube ich, tatsächlich auch in dem Zusammenhang auch wieder aufgegriffen, weil wirklich einfach mal die Scham vom Opfer zum Täter muss. Und da wird auch nicht diskutiert.
Ja.
Ein oft übersehener Punkt ist auch, dass es einem nach einer solchen Erfahrung nicht nur um Heilung geht, sondern auch um die Neuorientierung der eigenen Identität. Also Fragen, die dann oft auftauchen, sind: Wer bin ich jetzt? Wie sehe ich mich selbst? Und wie gehe ich mit meiner Geschichte um? Und auch hier kann Therapie eben helfen, ein neues, stabiles Selbstbild zu entwickeln, wie man zukünftig von sich selbst, aber auch von außen gesehen werden möchte.
Und ein weiterer Punkt, wie man da wieder rauskommen kann, ist der Umgang mit der digitalen Dauerbelastung. Also ein spezifischer Aspekt bei dem Thema ist ja, dass die Belastung jederzeit wiederkommen kann. Und dazu gehört auch Strategien im Umgang mit Social Media, klare digitale Grenzen setzen und gegebenenfalls ein bewusster Rückzug aus bestimmten Räumen. Und zwar das Ganze nicht aus Vermeidung, sondern als aktiven Selbstschutz.
Kann ich auch voll nachvollziehen. Berichten ja auch viele Influencer, die Hate-Nachrichten bekommen oder zum Teil auch, weiß ich nicht, berühmte Fußballer, die dann bei einer WM ein Fußballtor verschießen und Morddrohungen bekommen. Also es kann ja echt wirklich üble Wendungen nehmen. Und ich glaube, da braucht man diese Abgrenzung, weil wenn du dir das tagtäglich reinziehen würdest, dann geht man halt daran kaputt.
Genau.
Ein weiterer Punkt ist natürlich jetzt wie hier in diesem Fall das Thema Beziehung, ne, oder nahestehende Person. Und wenn diese Verletzung eben durch solch eine Person passiert ist, betrifft das auch eben zukünftige Beziehungen, sei es jetzt romantischer Natur, familiärer Natur oder auch freundschaftlicher Natur. Typische Folgen sind eben Misstrauen, Bindungsangst oder auch emotionale Distanz. Und hier arbeitet eben auch die Therapie mit sicheren Beziehungserfahrungen, langsamer Annäherung oder auch wiederum bewusster Grenzsetzung, damit man aus diesem, ja, leidlich erfahrenen negativen Bindungsstil oder Bindungsmuster auch wieder rauskommt und Vertrauen zu anderen schaffen kann.
Und als letzter Punkt, wie man aus sowas rauskommen kann, ist, dass auch viele Betroffene berichten, dass Austausch hilft. Denn nicht, weil es das Problem löst, sondern weil es Isolation aufbricht. Und ich denke, genau deswegen ist es ganz wichtig, darüber zu reden und bestimmt auch für die betroffene Person damit eben an die Öffentlichkeit zu gehen. Denn was dieser Fall, also unabhängig von den Details, zeigt, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der Technologie schneller wächst als Empathie und schneller als Gesetze. Und Deepfake Abuse ist laut Forschung längst ein globales Problem. Und gleichzeitig fehlt aber oft die Aufklärung, eine klare rechtliche Struktur und auch ein gesellschaftliches Bewusstsein. Denn solche Sätze wie, es ist ja nicht wirklich passiert und deswegen ist es nicht so schlimm, sollte einfach niemand sagen.
Ja, und ich finde, man sieht ja auch, wie schnell dieses Thema so groß geworden ist und viele Frauen, aber auch Männer jetzt sagen, sie supporten das Thema, dass wir laut werden, dass die Leute laut werden. Ich glaube, es wird jetzt sogar auch eine Demo schon organisiert, dass da in Bezug auf, ja, auch eben sexuelle Vergewaltigung im digitalen Sinn auch was passiert. Und wie du auch sagst, dass das Thema wieder auftaucht und die Scham die Seite wechseln soll. Dass nicht das Opfer am Ende vor einem kaputten Scherbenhaufen steht und noch die schuldige Person ist. Und vielleicht ist ja das Wichtigste, was man aus unserer Folge heute mitnehmen kann, dass Gewalt eben nicht weniger real wird, nur weil sie digital ist. Und Trauma entsteht nicht nur durch das, was passiert, sondern durch das Gefühl, keine Kontrolle mehr zu haben. Und wie Vanni auch schon gesagt hat, genau deshalb müssen wir darüber sprechen.
Ja, eine sehr, sehr wichtige Folge und mal eine ganz andere Folge auch für uns, finde ich. Also, es hat mich wirklich sauer und traurig und ja, wirklich, also ich war emotional echt sehr berührt, drückt deswegen, muss ich sagen. Genau, und was da einfach manchmal im Internet abgeht, ist wirklich nicht zu glauben und ja, ich hoffe, dass, wenn das alles so stimmt, wirklich, wie gesagt, sind Mutmaßungen, wir wissen es nicht, wir müssen abwarten, bis wahrscheinlich ein Urteil da gesprochen wird, hoffe ich, dass einfach Personen, denen das passiert, die das hier wirklich daraus finden.
Ja, das hoffe ich auch. Und dass vor allem denjenigen, die den ganzen Scheiß, sorry, also vorhin habe ich noch eine Serie gesagt, ich wollte eigentlich Scheiß sagen, aber diejenigen, die den ganzen Scheiß zu verantworten haben, dass die auch zur Rechenschaft gezogen werden.
Ja, absolut. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Und ja, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche tatsächlich auch mit einem Gast, der uns zum Thema Traumatherapie etwas erzählt. Ein Therapeut. Haben wir mal einen Gast eingeladen. Und genau, dann hören wir uns dann. Und noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Bis dann. Ciao.
Danke auch von mir fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Nice.